Sklave sind in der Gesellschaft, in Medien und was. Es ist immer beschrieben, dass Transpersonen die Schwierigkeit von trans zu sein ist, zu leiden oder diese körperliche Leidung. Und ich würde tatsächlich sagen, dass es nicht eine schwierige Sache, trans zu sein. Es ist nur eine schwierige Sache, in so einer grausamen Gesellschaft zu leben, die versucht, man zu zwingen, nicht sich selbst zu sein. Und ich bin dankbar, dass ich das realisiert habe. Und es inspiriert mich, für uns alle zu kümmern und zu helfen, andere Transpersonen das zu navigieren.
Das war wohl ein sehr ereignisreicher Mittwoch. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Alles muss raus Podcasts mit mir, Thilo Mischke. Und heute spreche ich mit meiner Gästin Marlene Bellissimo. Sie ist TikTokerin in Deutschland und Sängerin. Und das macht sie beides mit großem Erfolg. Und sie ist eine Transperson, die aus den USA kommt, die US-Bürgerin ist. Und ich habe mich entschieden, das erste Gespräch nach der Wahl des Präsidenten Donald Trump in den USA mit einer Person zu führen, die das Feindbild von Donald Trump darstellt. Also im Wahlkampf von Donald Trump spielten ja Transpersonen eine riesengroße Rolle. Sie wurden als Bedrohung dargestellt, als Gefahr für die Kinder, als Gefahr. Ich will diesen ganzen Quatsch auch nicht wiederholen. Und ich wollte jetzt aber einfach mal wissen von einer Person, die Donald Trump dort beschreibt, wie fühlt sich das eigentlich an? Ich meine, wir können uns alle denken, wie beschissen sich das anfühlt. Aber Marlene beantwortet mir die Fragen sehr genau, wie sich das anfühlt. Was es bedeutet, darüber nachzudenken, ob man in sein eigenes Land noch reisen darf oder nicht. Wie gefährlich das plötzlich ist, in sein eigenes Land zu reisen oder nicht. Was ist, wenn die Verwandtschaft Trump wählt, man selber aber eine Transfrau ist? Denn jeder, der aus der Verwandtschaft Trump wählt, weiß, dass die Gesetze für Menschen mit Transidentitäten immer, immer enger, immer strenger werden. Ich habe mit dir auch darüber gesprochen, dass Magnus Hirschfeld, ein Berliner Sexualwissenschaftler, der Anfang des 20. Jahrhunderts gewirkt hat, die Transidentitäten festgestellt hat, als das ist einfach da, das gehört zu unserer Gesellschaft und dass sie schon immer da waren und dass es eben kein Trend ist. Und ja, das ist ein Gespräch über eine gewisse Form von Sprachlosigkeit, die uns wahrscheinlich alle erfasst hat oder viele erfasst hat jetzt nach dieser Wahl. Und das meine ich gar nicht mal irgendwie wertend und irgendwie die Trump unterstützen, sind Idioten, gar nicht. Ich meine es einfach, ich glaube, alle, auch die Trump unterstützen waren, sind so überrascht sprachlos, dass es jetzt doch geklappt hat. Und die Trump nicht unterstützen, sind sprachlos, weil sie jetzt eben Befürchtungen haben. Und genau darüber habe ich mit Marlene gesprochen. Das ist auch ein sehr schönes Gespräch geworden. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen großen lernerischen Effekt. Ich habe wieder was dazugelernt. Ich habe wieder was verstanden, vor allen Dingen. Und das halte ich für ausgesprochen wichtig. Und die jetzt schon länger zuhören, wissen, jetzt kommt wieder die tolle Patreon-Ankündigung. Solche Gespräche mit Marlene machen diejenigen möglich, die mich auf Patreon unterstützen, die uns auf Patreon unterstützen. Wir sind ja mehrere Leute. Luca, Marlon, Amira, jetzt neu unsere Praktikantin Katharina. Die uns auf Patreon unterstützen, kennen diese Personen, denn jede Woche gibt es eine Themenkonferenzfolge, wo wir die Themen des Podcasts besprechen und gemeinsam mit den Patreons und Patreoninnen festlegen, was das Thema der nächsten Woche sein kann. Und ihr lernt die ganze Redaktion dort kennen. Ihr könnt euch das anhören. Ihr könnt euch Gespräche anhören, die ich auf den Drehs unterwegs mache. Also Teamfolgen gibt es dann exklusiv dort. Und etwas ganz Exklusives, 30 Minuten langes, habe ich am Montag hochgeladen. Darüber darf ich leider nicht mehr verraten. Aber diejenigen, die auf Patreon sind, können sagen, es ist cool, was man dort bekommt für kleines Geld. Also, alle, die uns unterstützen, unterstützen unabhängigen Journalismus. Und irgendwie war ich nie stolzer, das zu sagen, als irgendwie nach Tagen wie diesen. Jetzt nochmal viel Spaß mit der Folge. Euer Thilo.
Hey.
Ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin tatsächlich ein bisschen müde, weil ich seit um 3 Uhr wach bin und diese Wahlergebnisse verfolgt habe. Aber das schadet nicht unserem Gespräch, denn ich will wirklich wissen, wie es dir geht. Aber bevor du mir erzählst, wie es dir geht, will ich wissen, wie oft wurdest du heute schon gefragt, wie es dir geht nach dieser Wahl?
Oft. Ja, von Personen in Berlin, auch Personen, die ich in den USA lebe. Und ja, viele, viele Nachrichten, viele Fragen. Ja.
Vielleicht erklären wir kurz den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts einmal, wer du bist. Also am besten stellst du dich vor.
Ja. Okay, ja, also ich heiße Marlene Bellissimo, ich bin eine Transfrau, ich bin auch unter dem Namen Avello auf TikTok und YouTube bekannt. Ich bin Musikerin und mache auch Videos über Trans-Erfahrungen, Politik und alles dazwischen.
Wenn ich den Wahlkampf mir richtig angeguckt habe in den letzten Jahren, und wir haben gerade auch einen Film gemacht über radikale Christen in den USA, dann zählst du eigentlich neben Migrantinnen und Migranten zu dem auserkorenen Feindbild Nummer 1. Personen mit Transidentitäten. Ja. Wie war das, als du heute früh aufgewacht bist und gesehen hast, fuck, die Leute, die mich hassen, bestimmen jetzt für die nächsten 4 Jahre?
Es ist immer eine schwierige Sache, mit umzugehen, will ich sagen, da ich bin in Kalifornien geboren, aber in Connecticut aufgewachsen und es ist ein schwieriges Gefühl zu beschreiben, in einem Land aufzuwachsen zu sein und dann auch jemanden kennenlernen und dann um später zu erfahren, dass sie so hasserfüllt sind oder hasserfüllt geworden sind, dass auch es ist schwierig zu beschreiben, wie so vieles in den letzten 5 Jahren speziell geändert ist.
Wie bist du in Connecticut aufgewachsen? So richtig ländlich oder bist du in einer Großstadt aufgewachsen?
Nicht in Großstadt, aber ich glaube, war es zwischen einem Dorf und dann in Stadt. Also Town, also auf Englisch nennen. Aber ja, ich war in einem konservatives Town aufgewachsen. Ja.
Wie würdest du dein Leben dort beschreiben? Ich meine, dieses, dass du eine Transfrau bist, das ist ja nicht eine Sache, die so über Nacht entsteht. Das ist ja eine Sache, die dich sehr lange beschäftigt. Also wie konntest du mit diesen Gedanken und mit der Entscheidung in einer Town in Connecticut umgehen?
Ja, es war nicht einfach. In dieser Zeit, ich identifizierte mich als schwul. Ich habe meine Transition vor 2,5 Jahren gemacht. Aber Es war nicht einfach. Es gab so viel Hass. Ich war oft in der Schule schikaniert und ich war auch überrascht, als ich Kind war und dann Teenager geworden bin. Ich war immer überrascht zu lernen, dass die gleichen Eltern, die an uns einmal gesagt hatten, just be yourself, dann hat zu uns gelacht, schikaniert und was, wenn wir anders als cis oder hetero gezeigt haben.
Ich freue mich sehr, dass ein ganz besonderer Werbepartner den Weg zu uns, zu mir in diesem Podcast gefunden hat. Und ich freue mich aus einem ganz einfachen Grund, weil ich nämlich nicht lügen muss, wenn ich sage, ich mag die Produkte von Koro. Ich kann richtig ehrlich darüber berichten, dass ich die Produkte von Koro genieße und Freude an ihnen habe. Und ich möchte einen wirklich auch wahrhaftigen Moment aus meinem Leben mit euch teilen, nämlich, einige werden es mitbekommen haben, ich habe für einen Marathon trainiert. Und tatsächlich war der Snack, den ich während des Trainings immer gegessen habe, weil er so gut verträglich war und mir viel Energie gegeben hat, der Bio Energy Ball Salted Peanut von Koro. Und ich will nochmal an dieser Stelle betonen, das ist nicht ausgedacht. Es ist wahr. Wahrscheinlich denken jetzt die meisten, das, weil ich so betone, dass es nicht wahr ist. Aber nochmal. Es ist wirklich wahr. Diese Snacks von Koro sind sowieso die Dinge, die ich dann auch, wenn ich in der Kaufhalle bin, immer greife, weil die machen auch so einen guten Eindruck. Und dieser gute Eindruck lässt sich auch belegen. Denn Koro stellt qualitativ hochwertige, innovative und vegetarische, vegane Produkte vor. Und davon sind viele in Bio-Qualität und viele von ihnen sind auch in Großpackungen. Sprich, man kauft lieber mehr und produziert weniger Schmutz, weniger Verpackungsmüll. Und das Prinzip von Koro, und das finde ich so gut, ist, dass sie transparent kommunizieren. Also ihr könnt Koro natürlich essen, auch ohne Marathontraining. Ihr könnt bei Koro bestellen, wenn ihr auch ein ganz reguläres Leben lebt und euch nicht die Knie kaputt macht für ein Format namens Uncovered. Ihr könnt auf koro.com bestellen und es gibt natürlich auch einen persönlichen Gutscheincode für meine Community, für meine Hörerinnen und Hörer. Und mit diesem Code bekommt ihr ganze 5% Rabatt. Der Code ist einfach mein Name, Thilo, T-H-I-L-O. Könnt ihr eingeben, dann an der passenden Stelle hinten beim Warenkorb ist das dann, glaube ich, und bekommt diese Vergünstigung. Und ich hoffe, dass ihr so viel Spaß mit den Koro-Produkten haben werdet, wie ich mit diesen Produkten Spaß und Freude habe. Gewöhnt man sich daran, wenn man immer diesem Hass und dieser Ablehnung ausgesetzt ist? Kann man damit, lernt man irgendwann damit umzugehen, dass man nicht gewollt ist von der Gesellschaft?
Ja, ich werde sagen, dass ich das gemacht habe. Wenn es war, wenn ich mit solchen Ansichten aufgewachsen war, es war ein großes Prozess zu unlernen, was ich gelernt habe. Und auch, ich würde sagen, dass wenn ich nicht selbst erfunden hatte, dass ich schwul war und dann später trans war, ich würde vermuten, dass vielleicht meine Politik wird ganz anders. Aber ich fühle mich, dass ich war nicht gezwungen, da ich nicht ändern kann, wie ich bin, aber es fühlt sich wie keine Entscheidung mehr, Bewusstsein damit zu sein. Und also wenn ich ein cis-hetero-Mann wäre, dann vielleicht ich würde ein ganz anderes Leben haben.
Hast du die USA verlassen oder bist du nach Europa gezogen, nach Berlin, nach Deutschland, um freier zu sein?
Es war nicht so deutlich. Die erste Mal, die ich nach Berlin kam, es war vor 10 Jahren. Ich habe Berlin für den Sommer besucht und ich habe für die erste Mal irgendwo zu Hause geführt und dann habe danach geplant, ich will unbedingt hier leben. Und seit 6 Jahren habe ich das geschafft und es ist nur Glück, weird zu sagen, aber ich beschreibe das als ein bisschen Glück, dass ich das gefunden habe, dass ich in Deutschland wohnen wollte und dann seit 2014 ist so vieles geändert, da 10 Jahre später. Ich bin dankbar, dass ich das entschieden habe, aber ohne die bewusst, dass das was passieren wird.
Wie würdest du den größten Unterschied zwischen den USA und Berlin, muss man glaube ich sagen, also sagen wir mal Connecticut und Berlin, wo sind da die größten Unterschiede?
Ich glaube, dass in Berlin man oder von meiner Erfahrung, das ist offensichtlich keine Universal-Erfahrung, aber ich fühle mich, das Leben in Deutschland ist nicht so schwierig, als es in den USA ist. Es ist vielleicht offensichtlich, aber für mich es war sehr deutlich, zum Beispiel mindestens mit die Krankenkassensystem zum Beispiel. In den USA, obwohl ich eine Krankenkasse hatte, ich konnte trotzdem nicht bezahlen, zum Arzt zu gehen. Und ja, vielleicht ist es eine Kleinigkeit, aber es hat einen großen Einfluss auf ein Leben. Und ich fühlte mich mehr, dass in Berlin, ich könnte dieses System von der Gesellschaft und dieses, sagt man, Sozialvertrag, ich könnte das mehr deutlich sehen und ich könnte mich mehr als ein Teil davon fühlen. In den USA, ich fühlte mich wie ein Teil von der Gesellschaft, aber es war mehr getrennt von der System in der Öffentlichkeit, ja.
Willst du zurück?
Nein.
Du willst für immer hier bleiben?
Ja, wenn ich das machen darf, ja. Ich habe keinen Plan, zurückzusehen.
Ist Trump der Grund oder ist die amerikanische Gesellschaft der Grund, so wie sie ist?
Die Gesellschaft, ja. Trump kann auch ein Grund sein, aber ich habe das davor Trump entschieden, dass ich hier leben wollte.
Warst du heute früh überrascht, als du das Ergebnis gesehen hast? Also ganz ehrlich, ich war es nicht. Nachdem ich jetzt irgendwie dieses Jahr fast 3 Monate in den USA verbracht habe für eine Recherche, hatte ich schon das Gefühl, Trump wird gewinnen. Das ist so, dieses Land ist so uneins und selbst Demokraten wollen diesen Mann jetzt wählen, weil sie weder Biden noch Harris vertrauen. Deswegen die Frage an dich, warst du überrascht?
Nein. Da, ich würde sagen, ehrlich gesagt, ich kenne viele Personen in meinem, will nicht spezifisch sagen, aber in meinem Familienkreis und die so mit Trump begeistert sind seit 2015 und ja, ich dachte, dass er in 2020 gewinnen wird. Und dann nach 6. Januar, ich dachte, okay, er wird die nächste Präsident sein. Für mich, es war da besiegelt. Und auch wenn er nicht danach so verurteilt war, wer wir erwartet haben. Und alle die Sachen, die seither passiert ist, hat das nur bestätigt. Also ich hatte Hoffnung, ich habe für Kamala gewählt, da ich könnte nicht keine Hoffnung haben. Aber wenn ich die Ergebnisse heute Morgen gelesen hatte, ja, es war leider keine Überraschung. Aber mein Ehemann dachte die Gegenteil und er war überrascht.
Wie geht deine Familie damit um, dass du eigentlich, also dass Transidentitäten so zu einem Feindbild erhoben wurden, so dass Elon Musk sich berufen fühlt, sich von seinem Kind zu distanzieren, was ich so als einer der unangenehmsten Momente in diesem Wahlkampf wahrgenommen habe. Also mit einer, nicht der einzige. Also wie gehst du damit um, dass du so auserkoren wirst als diese Art Mensch wollen wir nicht mehr in den USA?
Ich glaube, dass für Personen, die wirklich diese Selbsterfahrung hat, es kann unglaublich zu verstehen oder was ich mit meinem Familienkreis erlebt habe. Ja, nochmal, ich werde nicht spezifische Personen erwähnen, ja. aber seit letztes Jahr kann ich oder will ich nicht mehr nach Florida zum Beispiel fliegen, obwohl ich Familie da habe. Da es ist jetzt illegal, wegen die Toiletten in Gebäude der Regierung zu benutzen. Da Geschlecht ist so definiert als das Geschlecht, das am Geburt anerkannt ist. Und das bedeutet dann auch Flughafen. Und also ja, dann mit dieses neues Gesetz, dann ich habe mich entschieden, ich werde nicht mehr meine Familien besuchen, solange ich kann nicht die Toilette in der Flughafen benutzen. Und ich habe das zu paar Personen erzählt und es war wie, es gab ein, die Logik war gestört. Man kann das nicht verstehen. Ich habe das erzählt, ich kann nicht mehr dich besuchen, ich wegen dieses Gesetz. Und dann paar Monate danach, es war immer gefragt, kannst du uns besuchen, kannst du uns besuchen. Ich musste das nochmal erzählen und dann nach paar Monaten diese Person in meiner Familie, sie könnte das verstehen, aber ich glaube, dass sie versteht das noch, dieses Person. Und leider ist das so, dass ich glaube, dass wenn die Gesetze sind so gemein und auch, aber auch sehr spezifisch mit die Sprache, zum Beispiel mit die Toilettensache. Es ist sehr transfeindlich, offensichtlich, aber es ist immer in dieser Art über sexuelle Übergriffe kontextualisiert. Dann Menschen kann nicht die Transfeindlichkeit dahin anerkennen. Und das ist schade. Und es ist, ehrlich gesagt, ich habe das schon erlebt in den letzten paar Jahren, wie es schlimmer geworden ist. Aber ich kann das noch nicht glauben, da ich kann nicht glauben, dass so eine logische Störung passieren kann. Diese Unterbrechung von was die Realität ist und dann was man denkt oder was Politikerinnen sagen. Aber es ist leider so. Ich hatte auch eine Unterhaltung heute mit die gleiche Person in meiner Familie. Und ich hatte auch gesagt, ich hoffe, dass es nicht schlimmer geworden ist, da mit manchen Sachen, die Trump gesagt hat und auch mit Project 2025, das angekündigt ist. Es kann vielleicht bedeuten, dass in die Zukunft ich kann nicht mehr die USA besuchen, wenn ich als Straftäterin oder was deshalb als Transfrau sein kann. Und ich glaube, das war trotzdem unglaublich und diese Person hat das nicht verstanden. Und ja, also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es gibt eine Distanz von Logik und dann, was gesagt ist.
Wie viel Wert hat für dich diese Bezeichnung Land of the Free?
Es bedeutet nichts für mich, ja. Will nicht so unhöflich sein, aber ja. Aber für mich, was ich sagen würde, ist, dass ich bin 29, also ich bin in dieser Zeit mit dem Irak-Krieg aufgewachsen und das war so eine Turning Point für mich, zu sehen, die Kontroverse, die damit gekommen waren und zu sehen, dass die Ansicht, die ich mitgewachsen war, es war nicht, was ich dachte.
Kannst du uns oder mir nochmal erklären, was der Grund dafür ist? Also warum wirst du so ablehnend, warum werden Menschen mit Transidentität so ablehnend in den USA behandelt? Woher kommt das? Das ist ja eigentlich ein relativ neues Phänomen, dass diese Ablehnung da ist. Ich meine, vor 10, 15 Jahren hat sich dafür niemand interessiert. Und jetzt scheint es so, dass es international, auch in Deutschland, also auch rechte Kräfte in Deutschland benutzen, Transidentität für ihren Anti-Trans für ihren Wahlkampf. Woher kommt das?
Ja, ich habe vieles, ja, wie ich schon erwähnt habe, ich rede immer über Transpolitik in den USA und auch in Deutschland auf TikTok und was. Und also ich habe viermal drüber gelegt und es ist schwierig. Ich glaube, dass ein Teil davon ist eine sehr orchestrierte Kampagne, die finanziert ist und von bestimmten Orten kommt, die alles die Ansicht kontrolliert. Aber dann, es gibt auch diese dafür wollte ich sagen, für diese Kampagne, es ist nicht anders, als was für schwule Personen vor 30 Jahren in den USA war, wegen der AIDS-Krise. Und dann, aber ich glaube dann, die zweite Teil davon ist, dass es gibt Personen, die wirklich davon irritiert sind. Und manchmal, wie ich erwähnt habe, ich kenne viele Personen, die jetzt sehr transfeindlich sind, die das nicht davon in ihrem Herzen hatten. Und ich habe das auch in Deutschland erlebt. Ich bin oft in Deutschland diskriminiert als eine Transfrau. Und es kommt nicht immer von Hass, aber kommt von, oder von was ich erlebt habe, aber von Unsicherheit. Und manche Personen kann das manipulieren, dass diese Unsicherheit oder Unfamiliarity kann dann Hass geworden. Es gab jemand in den USA, eine Frau in ihrer Aktie, die mein Mann kennt. Er hat und nach ich mich als eine Transfrau geoutet, sie wollten nichts mehr mit mir zu tun haben. Und er hat ihr trotzdem noch gesehen. Es ist kompliziert. Sie war sehr hilfreich für ihn in einem Teil seines Lebens. Aber sie wollten nichts mehr mit mir zu tun und sie wollten mich nicht nur sehen, nichts von mir zu hören. Und ich habe nachgedacht, dass wenn man wirklich denkt, dass die Welt so einfach ist, als dass es nur Männer und Frauen gibt und dass jedes Person ist hetero und es gibt dieses System, die alle wir hinein existieren und ja, man kann anders sein, aber dann muss man das konfrontieren und dann zu fitten mit anderen Personen. Ich kann sehen, dass wenn jemand speziell mit, es gibt so eine Welle mit Feministinnen, die sehr transfeindlich sind. Und ich glaube, dass wenn diese zwei Geschlechter sind immer so stark und auch so diskutiert, es kann wirklich diese Struktur stören, wenn jemand zum Beispiel als ich, als eine Transfrau, die als Mann aufgewachsen ist, dann sagen kann, ich defektiere oder ich wechsle die Seite. Ich kann sehen, wie das die Welt stören kann, obwohl es trotzdem Transpersonen seit immer gibt. Aber ich kann sehen für diese Frauen in ihrer 80er, wie störend das sein kann, dass alles, die sie wüsst, stimmt nicht mehr. Oder das kommt von dem Gefühl. Und das ist schade, aber ich versuche immer zu verstehen, da ich glaube, dass die Problem jetzt ist, dass die Kontrolle, die beeinflusst, die Transfeindlichkeit in den USA und auch in Deutschland hat, kommt immer von Gefühle und nicht Fakten. Und das, warum ich so mit den Gefühlen beschäftigt bin, da ich glaube, ja.
Das ist krass, weil wenn du sagst, es kommt immer von den Gefühlen und nicht von den Fakten. Ich habe das Gefühl auch, dass dieser gesamte Donald Trump'sche Wahlkampf ein reiner Wahlkampf der Gefühle war. Da wurden ja nie Fakten verwendet, sondern immer nur Gefühle vermittelt. Und dann ist es natürlich sehr einfach, so eine gefühlten Feindbilder zu kreieren, wie zum Beispiel Transpersonen, Migranten, LGBTQ+, allgemein, Feministinnen, schwarze Frauen. Das ist ja total wahllos. Puerto Ricaner jetzt vor kurzem. Es ist völlig egal, was. Es wird ganz schnell ein Feindbild erzeugt. Wenn du so auf Menschen triffst in den USA, die aus Unsicherheit heraus ablehnend reagieren. Wie überzeugst du die davon, dass es keinen Grund für Unsicherheit gibt? Wie nimmst du ihnen die Unsicherheit? Oder auch in Deutschland?
Ich glaube, oder sorry, was meinst du damit?
Die Frage war, dass wenn du auf Menschen triffst, die sich dir gegenüber unsicher fühlen, weil sie nicht wissen, wie eine Transperson, was das ist oder wie sie damit umgehen sollen. Du hattest ja gesagt, dass du oft auf Menschen triffst, die nicht gleich hassen, die aber unsicher sind.
Ja, ich glaube, ich bin immer sehr geduldig und bereit, was zu erklären. Und ich glaube, dass, ja, ich habe Herzen, ich habe gesehen, wie Herzen im Moment geendet sind, sein können. Und, aber es gibt auch manche Personen, die nicht damit umgehen können. Ich habe auch gesehen, mit Arbeit und in die Gesundheitssystem zum Beispiel in Deutschland. Ich habe gesehen, die Vorurteile, die auch mit dieser Unsicherheit kommen kann und wie gefährlich das sein kann. Aber ich glaube, dass ich versuche immer geduldig zu sein und auch nicht mit Trump. Ich versuche immer nicht auf die Sprache zu fokussieren, da in den letzten 5 Jahren. Ich habe Personen, die richtige Wörter benutzt, aber die schlimmste Sachen zu sagen, wie Trump mit seinem Support für LGBT, whatever. Aber dann, ich habe auch Personen, die ein gutes Herz hat, aber nicht die richtige Wortschatz dafür. Mhm. Also, und es ist sehr deutlich, wenn man good intentions hat, aber kann das nicht so gut beschreiben. Und wenn ich das in der Öffentlichkeit treffe, dann ich versuche immer geduldig zu sein. Aber für manche Sachen es ist wirklich, ich weiß nicht, wie man damit umgehen kann.
Hast du Kontakt zu Transpersonen aus den USA, die jetzt in den USA leben?
Ja.
Wie haben die Angst?
Ja.
Was können sie tun?
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was sie tun können, da es... Ja, es wird sehr hoffnungslos. Ich kenne viele Personen in Florida zum Beispiel, wo was schon ist schon schlimmer geworden und sie können nicht ihre Medikamente bekommen seit ein Jahr. Und ich glaube, dass die Gefühl jetzt ist nur nach blauen Staaten, blauen Bundesländer, als wir das nennen, wo die Demokratenpartei einen großen Beeinfluss hat, da zu gehen oder auszuflüchten und dann sehen, was passieren wird. Aber jetzt ist es sehr unsicher. Und heute, ich habe mit vielen meiner Transfreundinnen aus den USA mitgeredet darüber.
Was könnte passieren? Also was sind die Ängste, die Transpersonen in den USA haben?
Es hängt von, wie intensiv es sein kann, da Trump hat... Es gibt viele Politikerinnen außer Trump, die ähnliche Sachen gesagt haben. Zum Beispiel viele Politikerinnen haben gesagt, dass es begann mit Hormontherapie und Medikament, die Transpersonen brauchen zu leben. Es begann mit Kinder oder Teenagers, die keine Kinder bekommen, Hormontherapie in dieser Art. Aber es begann mit Teenagers und dann es ist in manche Städte, Bundesländer nach 21-Jähriger geworden und jetzt in manche Bundesländer nach 25-Jähriger geworden. Und dann jetzt, manche Personen haben gesagt, dass sie wollen das total verbieten. Und was das bedeutet, ist, dass es wird nicht für Cis-Personen sein, offensichtlich. Es ist nur Frauen, die in Menopause sind, wird die gleiche Medikament bekommen, die ich bekomme. Aber es ist nur die Transperson, die das anders macht. Und also, es kann so schlimm geworden, wie es jetzt scheint, dass vielleicht hypothetisch könnte es sein, dass die Transgesundheitswesen ist auf einem federal oder staatlichen Niveau verboten. Und das ist, was sehr ängstlich und gruselig ist, da zum Beispiel, wenn ich nach die USA fliegen wird, dann, vielleicht ich könnte das nicht, da wenn ich meine Hormontherapie habe, dann ich kann nicht gut sein. Und wenn es verboten ist, dann ich kann das trotzdem nicht reinbringen. Und es ist paar Personen haben gesagt, dass es könnte in ein Scheduled Class von Drogen reingesteckt zu sein oder auf einem ähnlichen Niveau. Ich bin keine Anwältin, aber sie redet drüber, wie sie über sehr kontrollierte Substanzen
reden. Also so wie Heroin oder...
Ich weiß nicht die genaue Niveau, das warum ich gesagt habe, dass ich keine Anwältin bin, aber es illegal zu machen, das ist die Ziel von manchen Personen, oder es scheint so. Und wenn das wirklich so ist, ich glaube, dass meine Freundinnen, sie werden versuchen, was sie machen können. Ich glaube, dass mit die blauen Bundesländer, es wird ein paar Bundesländer geben, wie California oder New York, wo man trotzdem was finden kann. Aber für mich, ich könnte nicht dann zu den USA fliegen und ich kann auch nicht meine Medikamente stoppen, da ich hatte meine geschlechtsangleichende OP oder Bottom Surgery und deshalb für immer brauche ich das dann. Aber wenn ich das zu meinem Familienkreis heute gesagt habe, jemand hat mich gefragt, kannst du das nicht mitbringen, wenn du nach die USA fliegst? Und ich finde das total Wahnsinn. Aber ja, also das kann sein. Es gibt so viele Arten davon, die manche Niveau sind schlimmer. Zum Beispiel, das ist die schlimmste Worst-Case-Szenario. Aber es kann auch was Ähnliches wie jetzt in Florida gibt, zum Beispiel, wo Trans-Hormontherapie ist nicht ganz verboten, aber es ist nur erlaubt, Ärztinnen das zu verschreiben. In viele Bundesländer, es kann von einem, ich weiß nicht, wie übersetzt man das, aber ein Nurse Practitioner, also ein Schwester vielleicht. Ja. Es kann so verschrieben, aber wovon ich mich erinnere, in Florida ist es nicht mehr so. Also Planned Parenthood ist ein Ort, wo viele Transpersonen Hormone bekommen. Und ja, es ist ein größeres Teil davon. Ich glaube, ich habe keine Zahlen hier, aber jedes Person, die ich kenne, außer eine Person in Florida, hat ihr Medikament von Planned Parenthood oder was Ähnliches von einem Nurse Practitioner bekommen. Und also es könnte das auch so sein. Und das ist auch ein schlimmes Szenario, aber es ist nicht das schlimmste Szenario. Also die andere Sache, die wirklich in Gefahr ist, ist die Ausweisdokumente. Da für viele in ein paar Bundesländer, zum Beispiel in Texas, ist es nicht mehr erlaubt, der Geschlechtseintrag auf einen Ausweis zu ändern. Und das, ja, für viele Transpersonen, die das geändert haben, zum Beispiel ich, also wenn auf einem staatlichen Niveau ist es gesagt, hypothetisch kann es sein, dass Project 2025 hat gesagt, dass Geschlecht wird, wie in Florida definiert, als das biologische Geschlecht, die am Geburt anerkannt war. Und wenn das wirklich so ist, dann hypothetisch könnte man vielleicht sagen, dass alle die Ausweise, die nicht diese Definierung benutzen, sind keine richtigen Ausweise dann. Es gibt, Biden hat auch, nur noch eine Sache ist, dass Biden hat in 2021, ich glaube, erlaubt, dass jetzt kann man Selbstbestimmung benutzen auf einem staatlichen Niveau. Also es hängt manchmal von den Gesetzen von jedes Bundesländer ab. Aber seit 3 Jahren kann man nur ein Formular schicken und eine neue Reisepass bekommen mit weiblich, männlich oder divers oder ex, als wir in den USA sagen. Und ich kenne ein paar Freundinnen, die das gemacht haben und jetzt haben X auf ihr Reisepass und sie haben jetzt Sorgen, dass wenn das unerlaubt ist oder dieses Gesetz rausgeworfen ist, dann was bedeutet das? Sind die Reisepässe jetzt nicht mehr gültig? Das, was wir nicht kennen und es hängt an nur von wie intensiv es wird, aber ja.
Hast du heute früh nach dem Aufstehen realisiert, dass du keine Heimat mehr hast? Oder ist die USA noch deine Heimat?
Ich glaube, dass, ehrlich gesagt, vor dieses Jahr, ich hatte schon geplant, dass wenn ich meinen Einbürgerungsantrag vorbereite, Ich hatte schon geplant, dass ich werde meine Staatsbürgerschaft verlieren und dass eine deutsche Reisepass für mich zu haben, war wichtiger als ein amerikanischer Reisepass zu haben. Da ich fühle mich mehr eine Verbindung mit Deutschland oder Berlin, als ich in den USA hatte. Aber dann in den letzten paar Monaten, jetzt, dass es nicht erforderlich in Deutschland ist, das zu verlieren, ich hatte akzeptiert, okay, dann, ich werde noch Army sein dann. Aber jetzt, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, es fühlt sich unglaublich an, da ich hatte die Wahlergebnis gehört, ich konnte das nicht glauben und dann, ich hatte begonnen zu arbeiten und dann nach meinem Mittagessen, ich habe Project 2025 nochmal durchgelesen und ich habe geweint, da das ist, wann ich mich wirklich realisiert habe, dass was ich mit dem Reisepass gesagt habe, nicht nur, dass es kann vielleicht nicht möglich in der Zukunft, wenn es so intensiv geworden ist, für mich die USA zu besuchen, aber trotzdem, es fühlt sich mir wie ein Albtraum. Ja. Und es war davor wirklich undenkbar und meine Schwester hat mir geschrieben, ich kann nicht glauben, dass wir wieder zurück sind, aber ich habe ihr gesagt, wieder zurück wo? Im 2016, es war nicht gut, aber jetzt, es fühlt sich, dass wir Demokratie verlieren können. Und in 2016, es fühlt sich trotzdem schlimm, aber nicht wie es jetzt ist.
Um kurz mal den Hörerinnen und Hörern zu erklären, was Project 2025 ist, das ist eine radikal christliche, über 900 Seiten dicke Vision eines Thinktanks, der sogenannten Heritage Foundation, die für Trump, obwohl er es immer abgestritten hat, vorbereitet haben, wie ein fundamental christlicher Staat aufgebaut werden kann. Was muss gemacht werden, damit das alles funktioniert? Und dazu zählt zum Beispiel der Austausch des Beamtenapparats mit loyalen Mitarbeitern. Jetzt sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen neutral. Aber das möchte Trump nicht mehr. Er möchte einen Loyalitätstest zum Beispiel einführen. In diesem Project 2025 wird auch dezidiert darüber gesprochen, wie mit eben Menschen mit anderen Vorstellungen von Geschlecht umzugehen ist, wie mit Migranten umzugehen ist. Wie liest sich dieses Project 2025 für dich, wenn du das dir anguckst? Und ich meine, das ist ja auch nicht geheim gewesen. Jeder hatte Zugriff drauf. Jeder weiß oder kann wissen, das möchte Trump errichten. Diesen Art Handmaid's Tale Nightmare, diesen Tagebuch der Marktalbtraum. Warum wird er trotzdem gewählt?
Ach, da Leute haben Angst. Es ist offensichtlich eine Lüge oder die Angst, die er und seine Kolleginnen aufgebaut haben. Aber es fühlt sich für viele Personen real an oder für genug Personen, dass er die Populärwahl mit einer Menge gewonnen hat. Und wenn ich das lese, es ist wie ein Albtraum. Ich kann wirklich nicht glauben, dass das sein kann. Und wie ich schon erwähnt habe, es ist nicht in einem Tag passiert. Ich habe das für den letzten, seit 2015 sehr langsam gesehen, aber ich dachte, dass es wird einen Punkt geben, wann die Personen, die noch Herzen haben, würden sehen, wie das sein kann. Aber wie ich schon erwähnt habe, mit jemandem in meinem Familienkreis, die ich das diskutiert habe, ich habe gesehen, dass es gibt dann diese Unterbrechung von die Logik und was in Realität passiert ist und die Gefühle. Ich dachte, dass wenn es so übergetrieben wird, dann es wird sehr deutlich sehen, wie gefährlich das sein kann. Aber wie ich schon erwähnt habe, ich habe das zu jemandem beschrieben und sie könnten das nicht glauben. Auch mit Project 2025, ich habe das zu jemandem heute gesagt, was genau dahin steht. Und diese Person hat mir gesagt, aber du bitte das nicht übertreiben. Und ich habe ihr gesagt, es ist da, du kannst das googeln und du kannst das, ich lese das Wort für Wort, wie es da geschrieben ist. Also es ist wirklich, das ist, was mir so traurig macht. Es ist so fucking disturbing zu sehen, wie offen es sein kann, aber auch wie geheim es fühlen kann. da alles ist sehr offen, man kann das sehen, genaue Sachen sind gesagt, aber Menschen können das nicht glauben.
Glaubst du, dass das jetzt so 4 Jahre sind und dann ist die ganze Sache geschafft? Oder glaubst du, das ist jetzt der Anfang einer langen Periode von Unfreiheit in den USA?
Ja, das ist die Sache, ist, dass ich bin ein bisschen ein Doomer oder ich bin ein bisschen Pessimist dazu, aber ich werde die zweite Möglichkeit sagen. Ich glaube, hat er nicht schon gesagt, dass er wollt mehr als 4 Jahre hätte? Also ich kann ihm nur glauben, wenn er das sagt.
Diese USA, die ja von der ganzen Welt eigentlich als Vorbild oder von vielen Ländern als Vorbild gesehen wird, von vielen Ländern auch als Feindbild, aber auch eben viele als Vorbild. Glaubst du, dass jetzt mit Donald Trump diese Vorbildfunktion zerstört ist? Weil es ist ja ein Land der Immigration, ein Land, in dem es vermeintlich jeder schaffen kann. Aber jetzt zieht ja Donald Trump die Grenzen verbal so hoch. Er muss ja nicht mal eine Grenze mehr bauen. Es ist ja niemand mehr willkommen in diesem Land. Kann die USA so funktionieren, wenn sie so nationalistisch und so engstirnig ist?
Es kann offensichtlich nicht so funktionieren, aber ich würde sagen, dass dieses Dissonanz zwischen the land of the free oder das Land der Einwanderer oder was und die Realität ist seit vielleicht 50 Jahren nicht so. Es gab seit langem diese Dissonanz zwischen was wir sagen, dass die USA ist und was es in Realität ist. Und ich glaube, es wird aber noch schlimmer. Und das ist, was schwierig zu verstehen ist, da wir wissen noch nicht, wie schlimmer geworden es wird.
Kannst du den Menschen verzeihen, die Trump gewählt haben? Also wirst du ihn verzeihen in Zukunft?
Es hängt von was passieren wird, ehrlich gesagt. Ja. Ich kenne Personen, wie gesagt, in meinem Familienkreis, die mit Trump begeistert sind. Und ich bin immer offen, das zu machen, aber meine genauen Gefühle sind schwierig jetzt zu beschreiben, wenn ich nicht wirklich weiß, wie schlimmer es sein kann.
Ich habe das Gefühl, dass es ist nur ein Gefühl und eigentlich normalerweise dürfen Journalisten ja auch keine Gefühle äußern, aber ich glaube, es ist der Anfang von etwas Furchtbarem, was wir hier gerade erleben. Es ist nicht das Ende, es ist nicht die Spitze der Fahnenstange, sondern jetzt kommt dort etwas, mit dem wir alle nicht so richtig gerechnet haben, obwohl wir es gesehen haben. Wie kannst du dich darauf vorbereiten? Hinnehmen? Ist das die einzige Möglichkeit, die wir haben?
Ich glaube, dass was hilft mir immer, speziell ehrlich gesagt, ich bin mit der Trans-Community so beschäftigt, da, wie gesagt, in Deutschland, es gibt auch dieses Hysterie gegen Trans-Personen und ich bin sehr mit der Community beschäftigt und das, wenn ich drüber lege, wie schlimm es kann sein, es sein kann, nicht in den USA, sondern weltweit. Ich denke, dass die Community noch zu verstärken und jemanden helfen, die Hilfe brauchen. Da ich glaube, dass nicht so pessimistisch zu sein, aber wir kennen das schon. Ja. Leider ist Leben für Transpersonen in Deutschland zum Beispiel schon sehr nicht einfach. Und wir wissen schon, wie wir uns selbst kümmern können.
Wie kann man Alliierter werden? Wie können wir Alliierte werden?
Ich würde empfehlen, zu wirklich drüberlegen, diese Argumente, die wir in den USA sehen, die wir in Deutschland sehen, über Transpersonen und wirklich nicht die Gefühle zu treffen, sondern die Gesetze, die getroffen sind. Da ich glaube, dass jetzt ist es so, dass viele Personen benutzen Gefühle als ein Grund, jemanden zu diskriminieren. Und obwohl ich Gefühle und Angst verstehen kann, speziell über Transpersonen, oder nicht, dass ich das verstehen kann, aber ich kann verstehen, wenn jemand Angst vor irgendetwas hat. Aber für mich die Grenze ist dann ist, oder meine Empathie ist leer, wenn dieses Angst hat einen Einfluss auf mein Recht auf ein Leben in Würde zu haben. Und das, was wir sehen, und ich glaube, dass es gibt so viele Propaganda, speziell mit Trans-Sachen, die, es kann wirklich schwierig sein, die Gefühle zu sortieren von den Gesetzen, die da sind. Und ich würde empfehlen, nicht die Gefühle zu ignorieren, aber zu versuchen, zu die Gefühle von die Gesetze zu separieren. Da das ist, was für viele Personen das, was ausfällt derzeit, sie können nicht verstehen, sie können nicht vergleichen, was sie gehört haben und was wirklich mit das Gesetz, zum Beispiel die Selbstbestimmungsgesetz. Es gibt keine Verbindung zwischen, was jemand drüber hört und dann, wie es wirklich ist. Und das, was ich empfehlen würde, ja.
Europa wird immer rechter, Deutschland wird auch immer konservativer. In Thüringen kämpft eine Partei, die eindeutig rechtsextrem ist, um die Macht in diesem Bundesland. Wo kannst du noch hin, wenn alles immer rechter, immer konservativer, immer menschenfeindlicher wird?
Ich weiß es nicht. Ich habe vieles drüber in die letzten paar Wochen gedacht, ehrlich gesagt, da die Transfeindlichkeit, ich habe in den letzten paar Wochen viel mehr Aufmerksamkeit bekommen in deutscher Kultur, zu der Punkt, da jedes Mal, die ich draußen gehe, ich bin jetzt anerkannt. Und das bedeutet aber, dass ich bin so oft sehr offen bedroht und auch schikaniert und auch ja in manche Sachen auch angegriffen und was und oder intimidiert mit körperlichen Sachen. Und ich fühle mich sehr unsicher manchmal, und ich habe das gedacht, wenn ich nicht in die USA gehen kann und wenn mein Leben auch anderswo unsicher sein kann, dann wo kann ich gehen? Ich habe keine Antwort. Ich weiß aber nur, dass ich eine Berlinerin bin oder in meinem Herz. Ich will das nicht verlieren. Und ich bin, es kann sein, dass ich sehr unsicher in der Öffentlichkeit jetzt fühle, aber ich kann es nicht übersetzen. I'm so stubborn.
Also,
stur. Ja. Also ich bin zu stur dafür. also ich weiß, dass mein Herz bleibt in Berlin. Ich hoffe, dass ich hier bleiben darf.
Eigentlich hätte ich jetzt sagen können, vielen Dank für das Gespräch, aber ich habe noch eine andere Frage, ja. Weil es ein schöner Abschluss gewesen wäre. Aber trotzdem eine Frage habe ich noch. Wann hast du dich das letzte Mal so ganz leicht und ganz unverfolgt und ganz unbedroht gefühlt?
Seit bevor ich mich als eine Transfrage outet habe.
Davor?
Davor. Seither, also fast 3 Jahre, ist mein Leben ganz geändert. Und die Unsicherheit, die ich in der Öffentlichkeit seither fühle, ist was, die ich an niemandem wünschen würde.
Bereust du es?
Nein. Es kann schmerzhaft sein, aber davor, es war so schmerzhaft sein. Und obwohl es kann sehr schwierig sein, in einer Gesellschaft zu leben, die so eine Dissonanz dazu hat und wo Transpersonen nicht ganz gleichberechtigt sind, ich fühle mich in mich selbst nicht so in einem Krieg. also das, obwohl es sehr schwierig sein kann, ich fühle mich dieser Konflikt nicht in mich selbst. Und das, ich glaube, das ist für mich mehr wichtig. Also dann am Ende des Tages, es lohnt sich.
Würdest du sagen, dass der Frieden, den du jetzt in dir trägst, dir dabei hilft, den Krieg, in dem du dich in der Außenwelt befindest, zu ertragen?
Ja, ich glaube, und das war eine Überraschung für mich, da ich glaube, dass in der Gesellschaft, in Medien und was, es ist immer beschrieben, dass Transpersonen, die Schwierigkeit von trans zu sein, ist zu leiden oder diese körperliche Leidung. Und ich würde tatsächlich sagen, dass es nicht eine schwierige Sache, trans zu sein, es ist nur eine schwierige Sache, in so einer grausamen Gesellschaft zu leben, die versucht, man zu zwingen, nicht sich selbst zu sein. Und ich bin dankbar, dass ich das realisiert habe. Und es inspiriert mich, für uns alle zu kümmern und zu helfen, andere Transpersonen das zu navigieren.
Eigentlich stehst du ja dann für eine fortschrittliche Gesellschaft. Also so, du bist alles, was eine rückschrittliche Gesellschaft verachtet, selbstbestimmt, selbstbewusst und individuell, ohne dabei egoistisch zu sein. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum Donald Trump in seinem Wahlkampf Menschen wie dich verachtet. Weil du am Ende stärker bist als er.
Ja, und das ist
weil du mutiger bist.
Ja, ich würde sagen, dass Transpersonen sind so mutig und ich bin immer begeistert mit die damit. Aber ehrlich gesagt, ich habe das, wenn ich erstmal nach Berlin kam, es war für mich so ein gutes Erlebnis von Magnus Hirschfeld und seiner Forschung vor über 100 Jahren über Transpersonen und alle die Zeitschriften, die in dieser Zeit gab. Und das war so eine Art Befreiung für mich, über Transpersonen vor 100 Jahren zu lesen, speziell in Berlin.
Ganz toll. Ganz tolle Geschichte. Magnus Hirschfelds Geschichte ist so, so wunderschön und so beeindruckend und so traurig und von den Faschisten wie schon wieder beendet.
Ja, und es hat mir gezeigt, dass wir waren immer hier und das ist, wann ich wirklich gedacht habe, okay, dann vielleicht meine Gefühle sind kein Trend. Und obwohl es scheint, dass vielleicht es schlimmer geworden sein kann, ich kann nur erinnern, dass wir waren immer hier und wir werden immer, ja, immer noch weiterhin so sein.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke, ja, danke.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn, zum Beispiel, indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pkpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PKPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Thilo Mischke, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Luca Lau, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Leo Ebert-Glang komponiert. Audioproducer: Leo Ebert-Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.